Die Sonne und wir.
Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz.
Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Mühlviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Sonne und wir. Mein Name ist Maris Newerkler. Heute ist Friedrich Eibensteiner bei mir zu Gast. Er ist Teil des Teams der neuen Plattform klimaguide.at. Sie haben sich das Ziel gesetzt, Klimaschutz zum Wahlkampfthema zu machen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, bei uns, bei Die Sonne und wir dabei zu sein. Ist Klimaschutz nicht sowieso eigentlich schon ein großes Wahlkampfthema?
Ja, erst einmal danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Ja, Klimaschutz, Wahlkampfthema. Wenn man die Befragungen sich ansieht, die Ergebnisse von Befragungen, dann ist es für 70-80% der Österreicher Klimaschutz sehr wichtig und ein wichtiges Thema. Wenn man aber dann bei den Analysen für die Wahlkampfthemen schaut, dann schaut es ganz anders aus. Nämlich, dass Migration und Teuerung sehr wichtig sind, beides auch wichtige Themen, klar, aber Klimaschutz kommt immer dann erst an vierter, fünfter Stelle vor. Und das ist wesentlich zu wenig, um wirklich auch Klimaschutz im Wahlkampf hinaufzubringen und auch später nach der Wahl auch Klimaschutz zu bekommen.
Was machen Sie dagegen, dass Klimaschutz jetzt zu diesem Top-Thema sozusagen auf der Liste wird?
Das war eben die Frage, wie geht das? Ja? Wie entsteht ein Wahlkampfthema? Das ist ja nicht so, dass die Parteien einfach die Wahlkampfthemen vorgeben, sondern die schauen natürlich ziemlich genau in die Bevölkerung, was ist dort Thema, was ist wichtig, was geht den Menschen um? Ja? Und jetzt ist es so, dass die Überlegung war, wie können wir ein Thema dynamisieren und wichtiger machen? Das geht zum einen dadurch, dass man in die Bevölkerung geht und das Thema anspricht. Zum Zweiten ist es ja so, dass die Parteien immer Umfragen machen und die spüren ganz gut, wenn sich was verändert in der Wichtigkeit der Themen und werden darauf reagieren. Das Ganze spielt sich natürlich auch über die Medien ab, aber das Wichtigste ist einmal, in der Bevölkerung etwas zu bewegen. Und das Bewegen funktioniert halt in Wirklichkeit nur außerhalb der Klimabubble, weil innerhalb der Bubble dort ist nichts mehr zu bewegen, das passt eh schon, was ist.
Das heißt, das ist eigentlich ein Projekt, das ist jetzt nicht wirklich, also es ist logischerweise jetzt keine Wahlempfehlung oder irgend sowas, sondern es soll eigentlich weil diese Wahlkampfthemen ja eigentlich auch quer durch alle Parteien gehen, in allen Parteien das, den Klimaschutz sozusagen zu einem größeren Thema machen.
Ja, wir sind strikt parteiunabhängig. Wir geben auch keine Wahlempfehlung ab. Es ist so, dass, wie gesagt, wichtig ist, dass jede Partei was macht. Da gibt es manche, die halt schwerer sich tun, im Klimaschutzthema etwas zu bewegen. Andere tun sich leichter, aber wir geben keine Wahlempfehlung ab. Bis hin zu dem, dass man sagen, ihr braucht ja gar nichts anderes wählen, sondern bewegt eure Partei dazu, dass sie mehr tut. Weil Wahlempfehlungen immer gefährlich sind und polarisieren.
Menschen außerhalb der Klimabubble ansprechen ist dann das große Thema. Da gibt es jetzt das Projekt Klimaguide. Was macht ein Klimaguide? Was ist ein Klimaguide? Erzählen Sie uns ein bisschen was über dieses Projekt.
Ja, ein Klimaguide, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen schulmeisternd und belehrend. Das ist genau das, was wir nicht machen wollen. Wir haben schon viele Vorträge gehalten, gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten wie den Scientists for Future oder auch mit den Fridays for Future. Wir sind viel in Schulen gegangen, wir sind viel auch in andere Organisationen gegangen und haben Vorträge gehalten. Und das ist halt so, dass man die Menschen in der Klimabubble, die wissen eh schon viel, hören aber auch gut zu. Menschen außerhalb der Klimabubble, die machen die Ohren eher zu, wenn man anfängt, sie mit Vorträgen quasi zu traktieren. Das heißt, Klimaguide soll nicht schulmeistern. Wir haben für Klimaguide ein Gesprächsformat, ein Kleingruppengesprächsformat entwickelt, das eine Mischung ist von die TeilnehmerInnen der Gespräche bringen sich ein, bringen ihre Sichtweise, ihre Ängste, ihre Sorgen da hinein in Bezug auf Klimaschutz, auch ihre Vorurteile, ihre Geschichten, ihre Mythen. Und in einer Mischung aus diesem Einbringen der eigenen Meinung und Diskussionsrunden mit vielleicht ein bisschen wissenschaftlichem Input kommt man dann zu Handlungsmöglichkeiten im Kleingruppengespräch. Das heißt, das Kleingruppengespräch soll zwischen 5 und 10 Personen haben, TeilnehmerInnen haben und in diesem Mix aus verschiedenen Gesprächsformaten zu Handlungsmöglichkeiten kommen, die für jedermann und jede Frau gangbar sind, ja. Auch wenn es sich nicht um KlimaaktivistInnen handelt.
Das heißt, wie kann ich mir das dann konkret vorstellen? Da wird dann in meiner kleinen Gemeinde am schwarzen Brett ausgeschrieben, Klimaguide, Kleingruppengespräch, oder wie funktioniert das?
Nein, es ist so, dass die Grundidee stammt ein wenig jetzt von einem Negativbeispiel, nämlich zum Beispiel von diesen Versicherungsschneeballsystemen. In einem Versicherungsschneeballsystem gibt es eben Incentives für die Schneebälle, nämlich Geld, meistens Provisionen. Dann kriegen die Schneebälle eine Schulung und Unterlagen. Und es wird ihnen gesagt, geht's zu euren Freunden und Verwandten und verkauft denen jetzt Versicherungen. Freunde, Verwandte, also wir haben natürlich kein Geld, um finanzielle Incentives zu geben. Bei uns geht's halt moralisch hochstehend stehende Effekte und Belohnung muss man mehr in sich selber und in der Gruppe suchen. Aber die restlichen zwei Sachen, nämlich Schulung, Unterlagen und dann zu Freunden und Verwandten zu gehen, das haben wir übernommen, ja, weil gerade auch beim Klimathema außerhalb der Bubble der Zugang zu Menschen sehr schwierig wird. Und der Zugang zu Menschen, die einen aber kennen, die den Klimaguide kennen und zu dem man schon eine gewisse Beziehung hat, ist wesentlich leichter. Dort geht es wesentlich einfacher, in ein Gespräch zu kommen und die einzuladen. Und die Erfahrung zeigt, dass doch jetzt die ersten Gespräche fanden jetzt nicht hardcore außerhalb der Klimabubble statt, so in einer richtigen Gegnerschaft, sondern in einem gemäßigten Umfeld. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass die Hälfte der Angesprochenen zu Kleingruppengesprächen kommt. Und das ist schon gut. Und in diesen Kleingruppengesprächen wird dann versucht, eben dieses Gesprächsformat abzuwickeln, das relativ detailliert vorgegeben ist.
Das heißt, was können dann diese Klimaguides oder wie entsteht auch vielleicht der erste Klimaguide oder ist dann quasi das dann jemand von Klimaguide, von der Institution oder quasi von diesem Projekt Klimaguide selbst?
Der erste Klimaguide war ich jetzt. Ich habe die ersten Kleingruppengespräche auch geführt und wir haben dann auch von anderen InitiatorInnen begleitet, das Gesprächsformat optimiert und verbessern es nach wie vor, entwickeln die Unterlagen, die man dazu braucht und es fließt dann das Ganze, was erarbeitet wurde, in die Schulungen ein. Und die erste Schulung wird jetzt diese Woche in Wien stattfinden, mit ein paar Anmeldungen, wo wir das erste Mal ausprobieren, wie die Schulung funktioniert, weil das ja alles Neuland ist. Es waren die ersten Kleingruppengespräche Neuland und die erste Schulung wird auch interessant. Wir wissen noch nicht mal, wie lange sie dauern wird, wie lange wir brauchen und was wir alles schulen müssen. Ich bin schon sehr neugierig auf die ganzen Fragen, die kommen werden. Ich werde die erste Schulung auch machen, auch wieder begleitet von anderen InitiatorInnen, um gutes Feedback zu bekommen.
Auf Ihrer Website findet man da ein paar Punkte, die ein guter Klimaguide sozusagen können soll, zum Beispiel weiß, wo man weitere Informationen bekommt, weiß um die Lösungen zur Vermeidung der Eskalation der Klimakrise, weiß um die Mythen im Zusammenhang mit Gegenargumenten, weiß um die Hebel, die betätigt werden müssen, kann helfen, die Aussagen der politischen Parteien richtig einzuordnen, sind doch eigentlich ganz schön große Themen, muss man sagen. Was erwarten Sie sich da von der Schulung? Jetzt ist das Projekt natürlich noch ganz jung. Glauben Sie, das kann dann auch irgendwie in dieser Qualität fortgesetzt werden? Oder ist das mehr, geht das mehr in die Richtung Klimaschutz, dass das einfach viel mehr besprochen wird, jetzt egal in welcher Runde?
Ja, das Hauptthema ist, bei Klimaguide in diesen Kleingruppengesprächen drüber zu diskutieren und das Gefühl auch zu haben, gehört zu werden. Weil wir haben immer das Problem eben bei den Vorträgen, dass die Leute mit Meinung hinkommen und wenn, es hat einmal geheißen, wenn Fakten gegen Lebensmodell oder gegen Lebenseinstellung trifft, dann gewinnt die Lebenseinstellung und die Fakten verlieren. Das heißt, es funktioniert nicht einfach, mit Fakten zu kommen. Das gefragt jetzt, wie viel muss ein Klimaguide können? Viel decken wir über die Website ab. Wir haben sehr viele Vorträge von Wissenschaftlern dort drauf. Das muss der Klimaguide nicht alles selbst wissen. Also der Schwerpunkt ist eher dort, er weiß, wo man weitere Informationen bekommt. Das Wichtigste ist, dass er im, dass er das Gespräch, den Gesprächsablauf gestaltet und was schon im Gesprächsaufbau und im Gesprächsablauf dabei ist, ist diese Mythen. Ja, es kommen im ersten Ansatz immer so Sachen wie, ja, aber China. Und das kann man natürlich dann auch nicht so stehen lassen, weil das sind halt so landläufige Meinungen, die es halt gibt, weil China ist groß und macht 30% der Treibhausgasemissionen momentan aus. Und dann ist es einfach leicht zu sagen, ja, aber China. Und das muss man auch entkräften können. Und das ist auch Teil der Schulung und darum wissen wir auch noch nicht ganz genau, wie lange es dauern wird. Die Klimaguides werden wir vorerst in der Bubble suchen, wo schon Vorwissen da ist, wo schon sehr viel Basis da ist. Aber in der Schulung müssen wir natürlich genau diese, wir haben eine ganze Liste, eine ganze Datenbank an Mythen und Narrativen, die es so gibt, die wir natürlich in der Schulung ansprechen müssen und schauen müssen, schauen. Wenn das kommt, da gibt's 1, 2, 3, 4, 5 Fakten oder Argumente dazu, um es etwas zu relativieren. Dass man Leute jetzt nicht überzeugen kann, weil manche Vorteile sehr tief stecken, tief sitzen und vergraben sind, ja, das ist halt so.
Das heißt, es geht eigentlich eben mit diesem Schneeballsystem darum, dass man als Klimaguide dann diese Personen zum Kleingruppengespräch in Familie oder im Freundeskreis findet. Oder zumindest so im Bekanntenkreis irgendwie.
Genau, Bekanntenkreis, überall, also Familie, Verwandte, Sportverein, Arbeitsplatz, Stammtisch, egal wo. Ich hab ein Segelboot und bin dann so ein Yachtclub. Und das wird spannend, weil das ist jetzt nicht... Das ist sicher nicht Bubble, ja. Mhm. Sind hauptsächlich Motorboote dort. Und es wird spannend, ein erstes Gespräch dort zu haben. Aber auch, wenn es zustande kommt, dann auch nur deshalb, weil ich dort schon Beziehung habe, weil ich die Menschen schon länger kenne, Jahre kenne und die meisten wissen nicht, dass ich klimaaktivistisch tätig bin. Aber sobald das rauskommt, ein paar wissen es ja, merke ich einfach, dass dadurch, dass sie mich kennen und vielleicht auch ein bisschen schätzen gelernt haben, dann doch sagen, okay, vielleicht ist doch was dran, vielleicht muss man sich das doch anhören, wenn der auch dabei ist. Ja, ja, das ist halt eine spannende Sache. Und das ist auch eine der Hürden beim Klimaguide. Kommt in der Schulung, gibt es einen eigenen Blog, wie gehen wir auf Menschen zu? Wie laden wir Menschen ein? Wie funktioniert das? Welche Menschen laden wir nicht ein? Weil es gibt in der Klimakommunikation einfach die Maxime, dass man sagt, wenn jemand wirklich völlig auf der diametral gegenüberliegenden Seite steht, verschwendet keine Energie für den. Ja, es zahlt sich nicht aus. Man kann 5 andere Menschen vielleicht aktivieren, bevor man mit derselben Energie, mit der man bei dem keine Chance hat. Also bisschen selektieren, da gibt's, habe auch einmal gehört, das hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, aber dann habe ich es verstanden, vertraue deinen Vorurteilen. Wenn einer wirklich auch vom Setting so ist, wie man sich's erwartet, als Klimaschutzgegner oder Klimaleugner, dann ist es auch so und dann hat es auch keinen Sinn, mit dem sich abzugeben.
Dann haben Sie eben unter anderem auch geschrieben, 5000 Klimaguides, das wäre so ein Ziel oder eine Zielsetzung quasi, österreichweit eine ganz schön große Zahl. Das wäre, wenn man kurz rechnet, jeder 2000ste, also in meiner Heimatgemeinde in Freistadt, ja, 4 Klimaguides oder 5 Klimaguides. Das sind ganz schön viele Leute. Wie können Sie oder wie haben Sie vor, dass Sie dieses Ziel erreichen?
Ja, zum einen zur Zahl, zu den 5000. Es gibt ja die Studien, wo gesagt wird, 3,5% der Bevölkerung, wenn man für ein Thema aktiviert, dann geht das Thema durch. 3,5% der Bevölkerung oder nicht mehr Wahlberechtigten, wie auch immer, sind halt 200.000-300.000 Menschen in Österreich. Ich habe, wie gesagt, schon viele Vorträge gehalten in Schulen, in Pfarren, in wo auch immer. Ja. Und dann sind, wenn ich rechne, es sind 50 Leute im Vortrag und ich halte jedes Monat 4 Vorträge, dann habe ich 200 Leute erreicht im Monat. Und wenn ich jetzt das auf Wahlkampf, also bis zur Wahl beziehe, dann kann ich halt vielleicht 2000 Leute erreichen. Das ist gar nichts. 2000 Leute ist zu wenig. Das heißt, wir brauchen einen Multiplikatoreffekt. Und das ist eben dieses Schneeballsystem. Und in diesen Kleingruppengesprächen soll auch wieder versucht werden, bei den TeilnehmerInnen neue Klimaguides zu finden. Und das ist halt so, wie wir bei Corona gelernt haben, ein R größer 1 bedeutet exponentielles Wachstum. Das heißt, wenn wir es schaffen, ein R größer 1 zusammenzubringen, dann wird das wachsen. Und die 5000 ist halt so, dass man diese 200.000-300.000 Leute erreichen kann, wenn jeder Klimaguide ein paar Kleingruppengespräche mit 10 Leuten macht, dann geht sich das aus. Da braucht man aber 5000 dazu. Und das ist natürlich ambitioniert. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Es ist ambitioniert. Wir werden es anstreben. Wenn R größer 1 wird, dann wird es einfach. Dann geht es automatisch. Es kann aber auch sein, dass wir immer gut draufdrücken müssen. Das ist eben das Ziel. Der Versuch nicht. Es gibt ja auch andere Aktivitäten wie vom Klimavolksbegehren, diese Zukunftsallianz. Ja, die probieren es anders. Ja, die machen mit Klimabündnisgemeinden, mit 30 Gemeinden werden da Gespräche geführt. Da läuft es nicht so auf der unteren Ebene, so direkt bei den Menschen, sondern da geht es halt ein bisschen höher, weil man einfach diese Multiplikatoreffekte dort nicht hat. Oder das Klimapuzzle selbst hat auch diesen Schneeballeffekt. Ist aber wieder völlig anders aufgebaut, dauert mehrere Stunden. Ein Kleingruppengespräch bei Klimaguide dauert 1,5 Stunden. Ja. Sich an Abend 1,5 Stunden Zeit zu nehmen geht. Klimapuzzle 4-5 Stunden, naja, da ist die Hemmschwelle schon etwas größer. Und dort wird auch weniger stark auf die Aktivierung gesetzt. Aber prinzipiell ähnliches System, ähnliche Themen. Und bei Klimaguide versuchen wir halt mit diesem Kleingruppengesprächsformat die Einstiegsschwelle für Klimaguides niedrig zu halten und gleichzeitig einen Multiplikatoreffekt zu erzeugen.
Jetzt habe ich mir vorhinein noch in der Vorbereitung eine Frage aufgeschrieben, die macht jetzt vielleicht nicht mehr so viel Sinn. Ich mag sie trotzdem noch stellen. Wenn man jetzt einen Klimaguide treffen will, also macht es überhaupt Sinn, dass man jetzt von sich aus einen Klimaguide trifft? Das wäre ja eigentlich eher umgekehrt. Warum sollte ich einen Klimaguide treffen wollen, wenn ich mich sowieso für den Klimaschutz interessiere, beziehungsweise andersrum, warum sollte ich einen Klimaguide treffen, warum sollte ich mich mit dem Klimaguide zusammensetzen, wenn mich Klimaschutz eigentlich überhaupt nicht interessiert?
Also einen Klimaguide treffen wollen, da gibt es eine Möglichkeit, einfach über die Website ein Mail zu schicken und dann gibt es wahrscheinlich dann überall, wo man zu einem kleinen Gruppengespräch kommen könnte. Leute innerhalb der Bubble oder die sich sowieso schon für Klimaschutz interessieren, sind herzlich eingeladen, selbst Klimaguide zu werden. Das ist genau das Ziel. Kontaktiert die Website, meldet euch, wir finden eine Rolle dafür. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Entweder man wird selbst Klimaguide und führt Kleingruppengespräche ab. Man kann aber auch, wenn man jetzt nicht der Typ ist, der das sowas moderieren will, sagen, okay, ich nehme meinen Beziehungskreis und ich sorge für die Teilnehmer. Ja? Und wir stellen einen Klimaguide bereit. Ja? Oder man organisiert andere Veranstaltungen, Diskussionsabende größer. Wir haben auch andere Formate, die eher so in Richtung mehr Leute, ich sag mit 50 Leuten kann man kein Kleingruppengespräch mehr machen, das dann in ein größeren Format zu machen. Das heißt, es gibt verschiedene Rollen. Das für Menschen, die schon sich für Klimaschutz interessieren. Also es gibt jede Möglichkeit, sich zu aktivieren. Am besten natürlich Klimaguide werden. Warum soll sich jemand außerhalb der Klimaszene, der sich nicht für Klimaschutz interessiert, zu einem Gespräch kommen? Das ist eben genau das Format, mit dem Leute ansprechen, zu denen man Beziehung hat. Weil ich habe schon gemerkt, man setzt ja niemanden unter Druck, aber wenn ich jemanden kenne, dann überlege ich mir halt schon, ob ich einfach sage, nein, interessiert mich nicht. Oder naja, vielleicht höre ich es mir mal an. Ja, ist ja unverbindlich und 1,5 Stunden und wir haben schon sonst auch schon nette Abende verbracht, zusammensitzend irgendwo, wo halt das Thema nicht Klima war. Und es fällt halt dann schwerer, Nein zu sagen. Das ist auch, wie ich vorher das Versicherungssystem erwähnt habe, war ja immer das, verkauft an eure Freunde die Versicherung, weil der traut sich dann nicht Nein sagen. Ja. In dem Fall ein negatives Beispiel, bei uns geht es ja um Klimaschutz, das heißt höchst notwendige und höchst positive Sache.
Dann reden wir zum Abschluss, würde ich sagen, noch ein bisschen über diese Mythen und Fakten, die eben den Klimaguides helfen sollen auch, oder beziehungsweise Mythen und Fakten, da findet man auch ein Segment unter anderem eben auf ihrer Website auf klimaguide.at, die sollen den Klimaguides dann helfen, diesen Totschlagargumenten quasi, China macht sowieso 30% der Treibhausausstoßes, dem zu begegnen. Reden wir da ein bisschen drüber, ich habe vielleicht ein paar mitgebracht oder Sie können auch gern ein paar erwähnen bei Ihrer Lieblingsargumente sozusagen, zum Beispiel eben China soll was tun, die machen 30% des CO2-Ausstoßes, Österreich ist so klein, ich bin noch viel kleiner als Österreich, warum sollte ich irgendwas machen?
Ja klar, das ist natürlich ein Argument, das am ersten Blick einleuchtet, weil Österreich macht ja nur 0,2% der gesamten Treibhausgasemissionen weltweit aus. Wenn ich jetzt mich als Einzelperson hernehme, durch 8 Millionen nochmal dividiere, dann kommt ja gar nichts mehr raus. Ja. Aber das ist halt das Problem, dass die Summe der Einzelnen das Ganze ausmacht. Und Österreich hat zwar nur 0,2% der Gesamtemissionen, hat aber nur 0,1% der Weltbevölkerung. Das heißt, wir machen doppelt so viel als der Durchschnitt. Dazu kommt, dass natürlich auch Deutschland sagt, ja, wir haben nur 3%. USA sagt, wir haben nur 15%, China soll machen. China sagt, ja, aber wir haben zwar 30%, aber historisch gesehen hat ja die westliche Welt schon viel mehr gemacht. Das heißt, wir haben erst vor 30, 40 Jahren angefangen, wirklich jetzt Treibhausgase zu produzieren. Das heißt, dort gibt es dann das, ja, historisch gesehen habt ihr das gemacht. Dann gibt es noch das nächste Argument, wir kaufen so viel, ich sage mal Klumpert in China, ja, dass alles den Chinesen zugerechnet wird vom CO2-Ausstoß. Das heißt, alle Waren, die wir konsumieren hier oder kaufen hier, die in China produziert werden, werden China zugerechnet. Das heißt, wenn man das wegrechnet, wenn man die historische Dimension sich ansieht und dann sieht, was China macht. Ja. China hat im Jahr 2022 mehr PV installiert als ganz Europa. 40% des chinesischen Wachstums, und das chinesische Wachstum ist immer sehr viel größer als das Durchschnittswachstum oder das europäische Wachstum, die haben immer so zwischen 4% und 7%, ja. 40% des chinesischen Wachstums wird schon getrieben von E-Mobilität, Photovoltaik und Batterien. Das heißt, die machen sehr viel, die wird immer argumentiert, ja, die öffnen neue Kohlekraftwerke, ja, sie sperren aber mehr zu, als sie eröffnen. Ja. Das heißt, man sieht sehr wenig, was China macht. Man sagt immer nur diese 30%, aber die sind auf einem guten Weg. Und ich habe wieder vor kurzem von einem Bekannten gehört, der beruflich in Shenzhen war, 12 Millionen Stadt, und gesagt hat, da sitzt du draußen und es ist gespenstisch leise, weil 12 Millionen nur mehr elektrisch fahren, weil dort natürlich ein bisschen aus der Not der Tugend gemacht, dort haben sie ein riesen Umweltproblem gehabt und der Smog war enorm, Feinstaubbelastung enorm und die haben einfach die Verbrenner verbannt und fahren nur mehr elektrisch. Das treibt jetzt wieder die Entwicklung, weil so viel Fahrzeuge elektrisch schon fahren, treibt die Entwicklung, damit die Wirtschaft, nämlich in die richtige Richtung. Ja, nicht wie bei uns, wo wir sagen, ja, wir sind ja so gut im Verbrennen von Benzin und Diesel und weil wir so gut sind, darum wollen wir das auch weitermachen und setzen dann auf E-Fuels, auch immer so ein Klischee. Also, um China abzuschließen, es gibt einige Argumente, wo man sagt, ja, China 30%, keine Frage, aber die sind auf einem guten Weg und die 30% muss man auch relativieren, weil wir einen beträchtlichen Anteil dran haben. Andere Geschichte, das ist eine E-Fuel-Sache. Ich selbst bin von der Ausbildung Chemiker, habe, wie das erste Mal das aufgekommen ist, das war vor einigen Jahren vom ÖMTC, glaube ich, war das, den ich nach 30 Jahren Mitgliedschaft dann gekündigt habe aufgrund dessen, wurden E-Fuels angepriesen und als Lösung dargestellt. Ich habe mir dann einmal nachgerechnet und wenn man dann nachrechnet vom Wirkungsgrad, das heißt, wenn man eine Kilowattstunde Strom erzeugt, den muss ich dann natürlich grün erzeugen mit Solarzellen zum Beispiel oder Wind. Und wenn man eine Kilowattstunde Strom erzeugt und als Alternative die entweder in ein Elektroauto steckt oder in eine E-Fuel-Produktion steckt, dann kommt von dieser eine Kilowattstunde hinten nach nicht mal ein Zehntel raus, ja. Nicht mal ein Zehntel davon kriege ich als Kraft auf die Straße. Das sind im besten Fall so 7-8%, mehr nicht. Ja. Das heißt, immer zu sagen, ja, wir müssen die Autos ja nicht wegschmeißen, weil wir haben ja dann E-Fuels. Die E-Fuels werden so teuer werden, dass niemand mehr ins Auto stecken will, sondern der Strom wird einfach so viel billiger sein, mit Strom zu fahren. Ja. E-Fuels ist super, werden wir wahrscheinlich brauchen für Flugzeuge oder Schiffe, keine Ahnung, Sachen, wo wir elektrisch nicht hinkommen werden, aber Individualmobilität mit E-Fuels ist sehr unsinnig. Nächster Mythos, Windräder töten Vögel. Darum kann man nicht so viele Windräder bauen. Es gibt da Untersuchungen, dass natürlich, wir haben ein paar tausend Windräder in Österreich und jedes Windrad tötet so, also 7 bis 10 Vögel pro Jahr. Das sind dann 30.000 Vögel pro Jahr. Wenn man jetzt hochrechnet, wie viel eine Hauskatze Vögel tötet, so Größenordnung irgendwas zwischen 50 und 100, haben wir gelesen, sind dann 30 Millionen Vögel pro Jahr in Österreich. Also das jetzt Windräder nicht zu machen, weil Windräder Vögel töten, ist ein Scheinargument, das einfach ja nur hervorgezogen wird, um den politischen Willen nicht sagen zu müssen, dass man einfach keine will. Dazu kommt, dass heuer durch diese Meerestemperaturen, die sehr hoch sind, zum Beispiel in der Karibik, im Golf von Mexiko, sind die Fische durch die hohen Oberflächentemperaturen in tiefere Schichten gewandert und es sind aber Millionen von Seevögeln verhungert aufgrund dieses Effektes. Das heißt, wir reden über 30.000 Vögel in Österreich, die vielleicht getötet werden und nehmen Millionen, zig Millionen, 100 Millionen tote Vögel woanders in Kauf, ist eine fadenscheinige Ausrede. Es fehlt einfach der politische Wille.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch und danke für die ganzen Informationen und auch für die sehr spannenden Mythen und Fakten. Und klimaguide.at ist die Website vom Projekt Klimaguide. Danke, Herr Eibensteiner, dass Sie zu Gast waren bei Die Sonne und Wir und danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören.
Die Sonne und Wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
Die Sonnenwelt in Großschönau im Waldviertel bietet auf Basis von Erd- und Menschheitsgeschichte unzählige Einblicke in die derzeitige Energieversorgung mit Öl, Gas, Kohle und Atom. Spielerisch werden die Möglichkeiten durch die Kraft der Sonne greifbar gemacht. Sie erleben 12 übergreifende Ausstellungsthemen mit über 1100 Exponaten. Mehr dazu auf www.sonnenwelt.at.